Klar denken, mental stark sein, neues Wagen.
Wir machen positive Psychologie hörbar, fundiert, ehrlich und inspirierend.
Willkommen bei Positive Perspektiven.
Heute haben wir jemanden zu Gast, der über Veränderungen nicht nur spricht, sondern sie lebt.
Das macht er auf eine Art, die inspiriert, motiviert und manchmal auch herausfordert.
Ich kenne ihn aus meiner eigenen Change Coach Ausbildung, habe sein neuestes Buch als Beta-Leserin schon lesen dürfen und wir teilen auch eine gemeinsame Leidenschaft, nämlich die für Musik von Udo Jürgens.
Ilja Grzeszkowicz ist nationaler Keynote Speaker, Bestseller-Autor, Gründer der Change Leaders Academy und ein Mensch, der es versteht, große Veränderungen ganz konkret und nahbar zu machen.
Wir sprechen mit ihm natürlich über sein neuestes Buch, Im Kopf beginnt die Freiheit, über nicht verhandelbare Werte, vielleicht auch über Humor, Mut und darüber, wie wir alle unseren persönlichen Spielraum für Freiheit im Kopf vergrößern können.
Freu dich auf spannende Einblicke, überraschende Geschichten und jede Menge Inspiration.
Ach, ich bin schon dran, wunderbar. Ich war ganz fasziniert von eurem Ping-Pong-Intro und freue mich riesig, dass ich heute Morgen bei euch sein darf.
Ja, hallo, guten Morgen, Ilja. Schön, dass du da bist.
Herzlich willkommen bei uns, lieber Ilja.
Es ist mir ein inneres Blumenpflücken, wie man so schön sagt.
Ja, ich wollte ja heute Morgen zum Start eigentlich so den Klassiker machen, den du wahrscheinlich 1 Million Mal mit deinem Namen schon erlebt hast. Ne? Hallo Ilja, hallo Leute. Spot an.
Ich weiß nicht genau. Also ab und zu teste ich es mal bei Keynote-Veranstaltungen. Es ist ja dieses, worauf du, vielleicht erläutere ich es kurz, falls ihr jüngere Zuhörerinnen und Zuhörer habt. Es ist ja so der Klassiker aus der 70er-Jahre-Fernsehsendung Disco mit meinem Namensvetter Ilja Richter, der ja immer auf die Bühne gekommen ist und gesagt hat, hallo Freunde, und hat das Publikum gesagt, hallo Ilja. Und dann hieß es Licht aus, Spot an, aber ich befürchte fast, dass die jüngere Generation da überhaupt nichts mehr mit anfangen kann. Also meine Töchter haben da überhaupt keinen blassen Schimmer von, worum es sich da handelt. Aber wir Junggebliebenen, wir wissen da noch was mit anzufangen, oder?
Das stimmt, absolut.
Das auf jeden Fall. Wir freuen uns auf ein schönes Gespräch mit dir. Und ich weiß, ihr kennt euch schon von früher, Melanie und du. Ich habe dich gerade kennengelernt und in unserem Vorgespräch schon festgestellt, ich habe richtig Lust, mit dir heute zu plaudern.
Perfekt. Das geht mir ebenso. Und ich bin schon ganz gespannt, was ihr euch so für spannende Fragen ausgedacht habt oder ob wir es wirklich einfach nur auf eine inhaltlich spannende, in Anführungsstrichen, Plauderei einlassen, weil da kommen ja oftmals die spannendsten Ergebnisse raus.
Das auf jeden Fall. Und ich habe eine Frage vorab. Gibt es eine Frage, die wir dir nicht stellen sollen?
Also einige, aber ich bin mal gespannt, ob ihr sie trotzdem, also fragt, was ihr wollt. Ich antworte immer spontan und auch immer ehrlich. Von daher lasse ich mich mal überraschen, ob die Fragen, die ihr besser nicht stellen solltet, trotzdem dabei sind.
Da bin ich auch gespannt, ob uns das gelingt.
Ja.
Mal schauen. Aber du hast jetzt auch gerade schon gesagt, ob wir Fragen stellen oder ob wir nur entspannt miteinander plaudern. Und tatsächlich ist es bei Magenna und mir ja immer so eine Mischung, dass wir uns irgendwie über die Fragen Gedanken gemacht haben und am Ende sie dann doch zu 90% nicht gestellt haben. Hast du eine Frage zum Einstieg, Magenna?
Ja, ich hätte eine Frage tatsächlich. Lieber Ilja, wenn du dich nicht mit deinem Titel bezeichnen solltest, nur mit deiner Haltung, wer ist der Ilja Grzeszkowicz?
Das ist ja eine Frage, die ja gleich ans Volleingemachte geht. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ich glaube, ich bin vor allem, ich bin norddeutsch, ich bin Familienvater, ich bin ein, das passt auch zu euch sehr gut, ich bin ein Berufs- Optimist, ich bin ein extrem positiver Mensch und meine Lebensmaxime ist tatsächlich das Leben jeden einzelnen Tag in vollen Zügen zu genießen. Damit meine ich jetzt gar nicht eine Anspielung auf die Deutsche Bahn, mit der ich ja oft fahre, aber wirklich im wahrsten Sinne des Wortes zu leben und das Wort Leben vor allem als ein Verb zu bezeichnen und nicht als ein Substantiv. Und ich glaube, so diese Mischung aus so ein paar Stichworten, das macht mich ganz gut aus.
Ja, ich finde Leben als Verb, also als klassisches Tu-Wort, natürlich super. Und ich weiß auch, dass du nicht nur lebst, sondern dass du auch Veränderung lebst, dass du sogar, ich weiß gar nicht, ob du den Titel von jemandem verliehen bekommen hast oder ob du selbst darauf gekommen bist, ja, als Mr. Change bezeichnet wirst. Kommt der von dir, der Titel, oder ist der erfunden von jemand anderem?
Um Gottes Willen, also ich würde niemals mich selbst als irgendwas, ich weiß natürlich, dass das auch in gerade bei uns in der Branche gang und gäbe ist, dass man sich selbst bezeichnet als einen der führenden Experten im Bereich XY oder XYZ-Trainer Nummer 1 im Universum, oder da sind ja die Superlative, da wird nicht mit gespart. Das ist tatsächlich, hat mal eine Zeitung über mich geschrieben und dann habe ich irgendwo diesen Zeitungsartikel, ich hatte mal auf meiner Webseite eine Clipsammlung von so Überschriften und das hat dann irgendwann ein Kunde übernommen und habe ich gedacht, wenn die das so nett sagen über mich, klingt ja ganz gut, und da habe ich das auch verwendet, aber es stammt logischerweise nicht von mir.
Ja, so habe ich dich auch tatsächlich bisher schon kennengelernt, dass du gerade auch schon gesagt hast, in unserer Branche ist es durchaus üblich, dass im Superlativen auch über sich selbst gesprochen wird. Und du bist so überhaupt gar nicht so. Also so wie ich dich kennengelernt habe, bist du sehr am Boden geblieben, sehr nahbar, sehr Mensch geblieben. Und da sind wir auch schon so ein bisschen bei dem Thema Bücher, weil du hast ja nicht nur dieses eine Buch geschrieben, über das wir heute nochmal sprechen werden, sondern du hast ja schon einen Haufen Bücher geschrieben. Und da geht es auch oft um Menschlichkeit. Und gibt es irgendeinen Aufhänger, der dazu geführt hat, dass du sagst, wir müssen mal über Menschlichkeit reden?
Gute Frage. Also ich glaube, es ist eher so ein Ergebnis meiner eigenen Vita. Ich bin ja, wie du weißt und Marjana wahrscheinlich jetzt auch gleich wissen wird, ich bin ein alter Kaufhausmensch. Das heißt, ich habe über 8 Jahre die unterschiedlichsten Karstadt-Kaufhäuser in ganz Deutschland geführt. Und ich weiß noch, ich war damals der jüngste Geschäftsführer, den es damals in Deutschland gab. Also ich kann mich an meine erste Top 250 oder was auch immer Führungskräftetagung erinnern, wo ich dann als ganz frisch von der Uni gekommen in der Hauptverwaltung in Essen gesessen habe, und der zweitjüngste war irgendwie Mitte 40 oder sowas, und das war dann alles so ältere Herren in grauen oder dunkelblauen Anzügen mit meist wenig Haar auf dem Kopf und ich mit Mang, und dachte also, meine Karriere fängt jetzt an, so richtig abzuheben, weil das muss man wissen, also das war ja Anfang der 2000er, so um den Dreh. Und in der damaligen Zeit war Karstadt noch ein riesengroßes Unternehmen mit großer Tradition. Und wirklich in jeder deutschen Stadt kam irgendwie der Karstadt-Geschäftsführer so als Zweiter hinter dem Bürgermeister oder hinter der Bürgermeisterin, so von der Hierarchie. Und naja, und damals ging aber diese große Krise gerade los, die ja auch heute noch immer in den Medien nachzulesen ist. Das heißt, ich habe die nächsten 7, 8 Jahre wirklich nichts anderes gemacht, als Krisenmanagement zu betreiben. Wir haben wirklich nie gewusst, haben wir überhaupt noch einen Job? Gibt es unseren Standort noch? Und in der Zeit ist mir aufgefallen, was so den großen Unterschied macht. Und ich glaube, in der Zeit habe ich auch angefangen, mich mit diesem Thema Veränderung zu beschäftigen, weil ich war wirklich an Standorten, wo man von außen sagen hätte können, boah, das ist ja wirklich Bruchbude, was die Immobilie angeht, das Mobiliar wird kaum noch zusammengehalten, ist kurz zum Auseinanderfallen, also da passt wirklich nichts, aber das Team hat wahnsinnig gut zusammengehalten, die haben gesagt, wir machen einfach das Beste draus und versuchen trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen nach vorne zu arbeiten und das Positive im Blick zu behalten, und gleichzeitig war ich irgendwie an Standorten, da hast du gesagt, wow, das ist ja wie im Schlaraffenland hier. Und die Leute haben wirklich nur aneinander vorbeigearbeitet, niemals miteinander. Und da ist mir aufgefallen, dass, egal wie wichtig, und das ist ja im Laufe der Jahre immer intensiver geworden, wie wichtig Prozesse sind, wie wichtig Strategie ist oder in der heutigen Zeit, wie wichtig der Einsatz von künstlicher Intelligenz oder von Digitalisierung ist, dass es unterm Strich immer um Menschen geht, dass Menschen bestimmen, wie Technik eingesetzt wird, dass Menschen bestimmen, wie die Stimmung in einem Team ist. Und ich glaube, das hat mich sehr geprägt. Deshalb setze ich auch heute noch bei aller Wichtigkeit von diesem prozessorientierten Change Management oder Transformationsmanagement, was auch immer ihr dazu sagen wollt, immer auf diesen Faktor Mensch, weil der macht unterm Strich, und das soll jetzt gar nicht so als Plattitüde rüberkommen, macht den großen Unterschied aus.
Bedeutet das, dass dieser Begriff Change Management mit dir verknüpft ist oder dein Change oder deine Change-Idee, was du in die Welt streust, ist ganz was anders?
Also ich mag den Begriff Change Management nicht so wirklich. Ich nutze ihn viel, weil Google ihn sehr gerne mag und auch sehr viele meiner Kunden über diesen Suchbegriff Change Management auf mich zukommen. Aber, jetzt kommt das große Aber, unterm Strich wollen dann doch alle was ganz anderes, weil egal mit welchem meiner Kunden ich mich unterhalte, also ich bleibe erstmal im Business-Bereich, das können jetzt kleine mittelständische Unternehmen sein, bis hin zu großen multinationalen Konzernen, die sind alle super unterschiedlich, die haben unterschiedliche Branchen, die haben unterschiedliche Themen, aber unterm Strich bedeutet Change Management für die Kunden und vor allem auch von meinem Ansatz, vor allem, wie gelingt es uns, die Menschen für neue Ideen, für Innovation und für die aktive Gestaltung der Zukunft zu begeistern? Wie schaffen wir es, ihnen Lust zu machen, das Heft des Handelns selbst in die Hand zu nehmen? Und ich glaube, das ist meine Idee von Change, das ist meine Idee von Transformation, Menschen in die Lage zu versetzen, eigenständig das zu erschaffen und zu kreieren, worauf sie selbst Lust zu haben. Weil die Alternative ist ja das, was man auch in der heutigen Zeit, glaube ich, sehr, sehr häufig beobachten kann, dass so viele Menschen das Gefühl haben, dass von außen so viel auf uns einprasselt, dass wir das maximal passiv erdulden und wie so ein Blatt im Wind mal nach links wehen, mal nach rechts wehen. Und wo wir ankommen, das ist so ein bisschen von anderen bestimmt. Und das ist eine Zufallsproduktion. Und ich versuche einfach, die Menschen so ein bisschen auf einen Perspektivwechsel einzuladen, damit, wenn ich weiß, wie es geht, dann kann ich meine Zukunft ja selbst gestalten und ich weiß vor allem, wo ich hin will. Und das macht, glaube ich, einen ganz, ganz großen Unterschied in der Ausrichtung oder in der Philosophie aus, wenn man so will.
Darf ich noch eine Frage stellen, Melanie? Ich habe jetzt fleißig zugehört. Und Veränderung, wir kennen das auch, wir haben auch vor paar Wochen eine Folge zu Veränderung grundsätzlich gehabt.
Habe ich mir übrigens angehört, sehr cool.
Oh, cool, danke schön.
Okay.
Und es ist eben so, Veränderung ist eine Konstante im Leben, also Veränderung begleitet uns permanent. Wie ist deine Meinung nach möglich, überhaupt anzukommen? Ob das nicht nur Widerspruch ist oder ist das doch kein Widerspruch oder so Paradox, weiß ich nicht. Ich bin gespannt.
Ja, es ist ein Widerspruch und doch wieder keiner. Also du hast es mit deinen Worten schon sehr, sehr gut erklärt. Und natürlich, also gerade wenn ich Vorträge oder Keynotes über das Thema Veränderung halte, klar höre ich ganz oft, das war ja jetzt ja nicht wirklich was Neues und Veränderung haben wir ja auch schon vor 30 Jahren gehabt. Und es stimmt. Also ich wage die Behauptung, wir haben auch schon vor 3000 Jahren Veränderungen gehabt, weil Veränderung gehört dazu. Wenn wir Menschen nicht wachsen, dann ist es wie bei Pflanzen. Dann sterben wir, vielleicht nicht körperlich, aber innerlich, weil keine Weiterentwicklung passiert. Jetzt kommt aber das Aber, und es hat was mit diesem Ankommen zu tun. Ich glaube, gerade wenn wir uns die letzten 5 Jahre mal anschauen, mit dieser großen Zäsur der Pandemie und was alles mit uns passiert ist, ich glaube, diese letzten 5 Jahre waren so unfassbar intensiv und die Taktung dieser teilweise großen Krisen oder externen Veränderungen, die auf uns einprasselt, die ist einfach so super intensiv geworden. Und aktuell gefühlt passiert ja im 2-Wochen-Takt irgendwas. Also wir leben ja in Zeiten, wo ein einziger Tweet des amerikanischen Präsidenten ganze Finanzmärkte durchschütteln kann. Und also es wird gefühlt immer mehr. Und natürlich fragen sich ganz, ganz viele, wann hört denn das auf? Und wir haben alle diese Sehnsucht in uns, dass es mal wieder ruhiger wird, dass es mal wieder ich weiß nicht, ob normal das richtige Wort ist, aber du hast gesagt, dass wir mal wieder ankommen und vielleicht mal durchatmen können. Und ich glaube, wenn wir den Blick nach außen richten, dann, ich habe jetzt keine Glaskugel vor mir, dann wage ich die Prognose, dass es sich nicht ändern wird, dass es vielleicht sogar noch intensiver wird, weil die Zeiten einfach so verrückt sind, wie sie sind. Aber, und das ist vielleicht wieder das, die andere Seite dieses vermeintlichen Paradoxons, wenn wir bei uns selber anfangen und dafür sorgen, dass wir ein Gefühl der inneren Sicherheit haben, ein Gefühl der inneren Zentriertheit haben, dass wir ein Stück weit in uns ruhen oder, jetzt greife ich was auf, was Melanie in der Anmoderation sagte, dieses, dass wir ein stabiles Wertekonstrukt haben, an dem wir uns ausrichten, an dem wir unsere Entscheidungen, unsere Strategien ausrichten können, dann mag zwar von außen alles immer verrückter werden, aber wir haben einen inneren Kompass, der es uns ermöglicht, da gelassen und einigermaßen entspannt mit umgehen zu können, wohl wissend, dass das nicht immer so einfach ist, wie es in der Theorie klingt.
Ja, ich habe jetzt auch sehr aufmerksam zugehört und überlege gerade, ob aus dieser Haltung von dir heraus auch das neue Buch Im Kopf beginnt die Freiheit entstanden ist, weil das, was du jetzt gerade auch gesagt hast und auch was ich als deine Haltung auch kenne, hat ja auch ganz viel damit zu tun, dass wenn ich mich im Kopf mal frei mache von diesen Zwängen, die ich vermeintlich auch von diesen Veränderungen ständig auferlegt bekomme, dann kann ich ja auch wieder agieren und nicht nur reagieren. Also gibt es da einen Zusammenhang zwischen diesem Gedankengang und deinem neuen Buch?
100%ig. Und es geht ja vor allem darum, und das war auch so ein bisschen, oder ist der rote Faden des Buches, und das passt wunderbar zu dem, was wir gerade diskutiert haben, weil die allermeisten Menschen leben, das passt gut zu diesem Leben ist ein Verb und kein Substantiv, weil die meisten Menschen funktionieren einfach. Da fährt das Leben oftmals wie ein D-Zug, gibt es das Wort überhaupt noch? Wie ein ICE an uns vorbei. Und irgendwann stellen wir fest, ups, jetzt ist ja vorbei und ja, ist halt alles so passiert. Und die allerwenigsten bestimmen wirklich selbst, was das Leben für sie bringen soll und bestimmen selbst, welche Ziele sie haben wollen und bestimmen selbst, in welche Richtung sie die nächsten Jahre verbringen wollen. Und habe mich gefragt, woran liegt denn das überhaupt, dass das so ist? Und dann bin ich eben auf diese vielen Automatismen gekommen, die in uns wirken, diese unbewussten Automatismen, und habe geschaut, wie kann man daraus ausbrechen? Also wie kann man diese Freiheit wieder erlangen, das Leben zu leben, das man wirklich leben will? Was ja zuerst mal voraussetzt, dass man weiß, welches Leben man überhaupt leben will. Und sehr, sehr viele Menschen verbringen ein ganzes Leben lang damit, das rauszufinden. Und vielleicht ist auch der Weg hier das Ziel. Und dieser Prozess, das herauszufinden, ist viel, viel wichtiger als das Ergebnis. Und vielleicht gibt es auch gar kein Ergebnis. Aber auf jeden Fall war es mir wichtig, den Leuten etwas an die Hand zu geben, dass es ihnen ermöglicht, dass die Zukunft selbst zu gestalten und eben nicht dieses Gefühl zu haben von all diesen externen Einflüssen, wie so ein Blatt im Wind, mal nach links, mal nach rechts getrieben zu werden und diese Hoffnungslosigkeit loszuwerden, die sich immer mehr auszubreiten scheint. Und ich bin jetzt am Freitag wieder auf einer Veranstaltung und war auch im ersten Halbjahr auf so vielen Veranstaltungen, wo sich Unternehmen treffen, wo Mittelständler sich zusammenfinden, und die sind aktuell so extremst frustriert, einfach weil so viele Dinge passieren, wo sie Existenzängste haben, wo sie nicht wissen, wie sollen sie die Gehälter ihrer Mitarbeiter bezahlen, und die Politik trifft Entscheidungen, mit denen sie nicht einverstanden sind, und die Weltwirtschaft verändert sich. Und da kann ich natürlich verstehen, dass Menschen resignieren, dass sie anfangen, sich im Problemdenken zu verfangen und dass sie oftmals gerne aufgeben würden. Und da habe ich mich gefragt, wo muss man denn ansetzen, um da eben diesen Optimismus nicht zu verlieren, um da anzusetzen, um eure positiven Perspektiven einnehmen zu können. Und das ist aus meiner Sicht ganz einfach mal eine Bestandsaufnahme zu machen. Welche unbewussten Mechanismen treiben mich? Wie häufig bin ich in diesem Autopilot-Modus unterwegs? Und wo genau muss ich ansetzen, um genau diese unbewussten Programme zu unterbrechen und durch sehr bewusste Entscheidungen zu ersetzen? Denn sobald wir anfangen, bewusst zu leben, sobald wir anfangen, bewusst uns mal zu hinterfragen, sobald wir anfangen, bewusst mitzubekommen, welche Werte, welche Überzeugungen uns antreiben, welche Identität uns antreibt, auf einmal fängt es an, spannend zu werden, weil dann sind wir eben nicht mehr so ein Spielball des Zufalls, sondern dann fangen wir an, selbst Dinge in die Hand zu nehmen. Und dann fängt Veränderung an, auch wirklich Spaß zu machen, aus meiner Sicht.
Merkst du was, Melanie? Da ist sehr viel positive Psychologie drin, ne?
Total.
Ist mir aufgefallen.
Ist mir aufgefallen. Und also ich kann das ja sofort unterschreiben, dass Veränderung Spaß macht in dem Moment, in dem ich tatsächlich meine Perspektive verändere und meine Perspektive anders ausrichte. Und ich habe ja dein Buch schon vorab lesen dürfen und es hat mich sofort mitgerissen, alleine schon von Anfang an, weil du einen, ich sag mal, ja, zumindest ist er zum Helden gemacht worden von der Öffentlichkeit, aus unserer Generation da direkt ansprichst, nämlich Nelson Mandela, der ja ins Gefängnis gekommen ist für seinen Kampf gegen die Apartheid und dann viele Jahre im Gefängnis saß und sich ja genau mit dieser Freiheit auch beschäftigt hat, die in dem Fall natürlich nur in seinem Kopf stattfinden konnte, weil er saß halt nun mal hinter Gefängnismauern. Und da habe ich beim Lesen des Buches direkt gedacht, ja, genau das ist, glaube ich, für mich auch eine meiner Wurzeln, woher ich das nehme, diese Freiheit mir auch zu nehmen, also bewusst mir diese Freiheit zu gestatten. Und wo ich es super finde, dass es jetzt mal wieder jemand in die jetzige Zeit transportiert, um deutlich zu machen, anders funktioniert es nicht. Wenn wir es nicht im Kopf stattfinden lassen, dann es wird keiner kommen, der uns rettet, also ne, vermeintlich rettet. Und ja, ich fand das sehr, sehr spannend und habe mir so überlegt, was denn wohl eine Frage wäre, die du gerne mal Nelson Mandela stellen würdest, wenn du ihn noch treffen könntest. Er lebt halt nun mal leider nicht mehr.
Ja, es ist, also ich fand es ganz, also wirklich, wirklich spannend, weil ich glaube, du unter einem Post bei LinkedIn völlig unabhängig, das war schon bevor du das Buch als Beta-Leserin bekommen hast, auch einen Kommentar zu Nelson Mandela geschrieben hast. Und Nelson Mandela, ich bin sehr, sehr häufig in Südafrika, ich habe viele Freunde dort, ich habe seine Biografie gelesen und ich weiß, dass er vor allem für sehr, sehr viele der schwarzen Bevölkerung wirklich ein absoluter Held ist, weil er einfach so eine massive gesellschaftliche Veränderung herbeigeführt hat. Und das war wirklich, was ich im Buch geschrieben habe, ein so prägender Moment. Ich hatte das große Glück, eine private Führung auf Robben Island gehabt zu haben, wo er ja 17 Jahre seiner langen, langen Gefängniszeit verbringen musste. Und wir haben eine sehr, sehr intensive Führung bekommen von Mithäftlingen, die mit ihm damals ebenso inhaftiert waren und die heute Touristen und Besucher durch die ganze Gefängnisanlage führen und eben auch sehr, sehr viele Insider-Stories erzählen, wie der Alltag dort war und wie deprimierend und teilweise wie diskriminierend die Behandlung durch die Wärter waren und was die sich für Grausamkeiten über sich ergehen lassen mussten, aber auch wie die untereinander kommuniziert haben und Botschaften zwischen den einzelnen Blöcken hin und her gebracht haben. Und was mich wahrscheinlich interessieren würde, wenn ich ihn heute treffen würde, wie er es geschafft hat, bei all der Grausamkeit, bei all der Ungerechtigkeit, bei all den Dingen, die er ertragen musste und die andere Menschen auf ihn haben einprasseln lassen, wie er es geschafft hat, diesen Menschen trotzdem irgendwie innerlich zu vergeben und zu sagen, okay, ich lasse das los, ich konzentriere mich einfach auf das, was vor mir liegt, weil ich kann mir das extrem schwer vorstellen, dass man da nicht irgendwie trotzdem das Gefühl hat, ach, also ich muss mich rächen oder sonst was. Also diese menschliche Größe, wie er das geschafft hat, das würde mich interessieren, weil ich finde das unfassbar beeindruckend, muss ich sagen.
Bei dem Gespräch wäre ich gerne dabei.
Ich auch. Und dann auch gleich eine spontane Gedanke. Gehört Vergebung zu Veränderung?
Unbedingt. Und ich wage hier die Behauptung, dass es eine Vergebung ist, die in eine ganz andere Richtung geht, weil wir alle tragen ja so unsere emotionalen Rucksäcke mit uns rum, vor allem, was wir so früher erlebt haben. Und es gibt ja auch extrem viel erwachsene Menschen, die noch so viel emotionalen Ballast aus der Kindheit, aus der Jugend oder aus frühen Erwachsenenjahren mit sich rumtragen, die schlechte Erfahrungen gemacht haben, die sie bis heute beschäftigen. Und die wichtigste Vergebung ist wahrscheinlich die, die uns selbst betrifft, dass wir uns selbst erstmal vergeben müssen, weil solange wir gedanklich immer noch im Rückspiegel unterwegs sind, können wir ja nicht Richtung Zukunft unterwegs sein. Das heißt, bevor wir in der Lage sind, und ich habe ja im ersten Teil schon viel über dieses aktiv die Zukunft gestalten und aktiv das Leben in die Hände nehmen, ich glaube, bevor wir vorwärts gehen können, müssen wir es uns erlauben, mal mit unserer eigenen Vergangenheit abzuschließen. Und egal, was da war, ob das jetzt was Kleines ist oder ob da wirklich große emotionale Rucksäcke sind oder irgendwelche Krisen, die wir durchschreiten mussten, dass wir uns selbst vergeben und sagen, okay, das ist halt, das gehört dazu. Ich habe damals versucht, das Beste daraus zu machen, aber das war halt, wie es ist. Und da uns selbst zu vergeben, ist, glaube ich, essentiell, um nach vorne gehen zu können. Und wenn wir das geschafft haben, dann können wir, glaube ich, auch anfangen, anderen Menschen zu vergeben. Aber ich glaube, Vergebung und Veränderung gehen Hand in Hand und bedingen einander ganz einfach.
Ja. Ja, sehr schön gesagt. Und gleichzeitig ist auch auch meine Bemerkung aus meinem Leben, ich hatte auch im Leben sehr viele Krisen, sehr viele Schmerz gehabt. Und ich frage mich, warum müssen wir immer auf so eine Krise warten, damit wir was verändern? Warum haben wir nicht gelernt oder warum hat uns keiner das gezeigt, dass wir uns immer verändern können? Und nicht nur in dieser Situation, wenn wir am Boden liegen oder erschöpft sind und dann daraus erst die Kräfte bekommen, was zu verändern, weil es so schmerzt.
Jetzt sind wir wieder an dem Punkt, was ich vorhin gesagt habe. Weil das, was du gerade beschrieben hast, Marjana, ist ja was, das weiß ja jeder. Jeder kann sagen, ja, genau so ist es. Warum muss immer erst eine Krise kommen? Warum müssen wir vor einem großen Problem stehen? Warum muss irgendwie von außen der Impuls kommen, damit wir was machen? Das wissen wir alle. Wir alle wissen ja, dass wir uns jederzeit verändern. Es muss nicht der 1. Januar sein. Wir können genauso gut am 13. August irgendwelche Vorsätze treffen oder eine lebensverändernde Entscheidung treffen. Es muss nicht erst sein, dass wir finanziell vor dem Ruin stehen, dass wir anfangen, uns mit unserem Geld zu beschäftigen oder unser Partner muss nicht erst drohen, uns zu verlassen, dass wir uns darum kümmern, dass wir über die Beziehung, also genau das, was du beschrieben hast, ist ja so, aber trotzdem machen es die Menschen nicht. Und ich bin gespannt, ob du schon eine Antwort drauf gefunden hast, woran es liegt.
Ja, weil wir, darüber haben wir auch schon oft mit Melanie gesprochen, weil da ist diese Verantwortung, glaube ich, kommt Selbstverantwortung ins Spiel. Wenn wir wenn wir was verändern wollen und wir einfach so anfangen, da übernehmen wir hundertprozentig diese Verantwortung für uns, weil wir was verändern möchten. Und ich glaube, diese Verantwortung nehmen Menschen nicht so gern in der Hand, weil dann wissen sie, dass die dann nicht mehr auf die andere zeigen, falls was nicht funktioniert, nur auf sich selbst. Und deswegen warten die so lange, bis nicht mehr geht und dann sagen, ja, okay, die Situation ist so, ich muss mich jetzt verändern. Und das hat, glaube ich, ein bisschen andere, so Gedankenmuster im Kopf, damit zu tun, dass die Menschen tatsächlich so lange aushalten, weil die Angst vor eigener Selbstverantwortung haben. Also das ist so meine Theorie gerade.
Nee, es ist nicht nur Theorie. Also wahrscheinlich spielt natürlich auch die menschliche Bequemlichkeit immer eine Rolle, die berühmte Komfortzone, in der wir uns einfach alle super gerne aufhalten, weil das ist halt so, wie es ist und da ist alles schön. Aber das, was du beschreibst, ist ein so unfassbar richtiger Punkt, den ich wirklich jeden einzelnen Tag erlebe, weil die Menschen können ja noch so unzufrieden sein. Und da spielt es auch keine Rolle, ob das jetzt was Berufliches ist, ob es was Persönliches ist. Es ist halt immer einfacher, erstmal mit diesem berühmten Finger auf andere zu sein, weil man ist ja selber nie schuld. Und Man kann das, also im Moment ist ja auch eine spannende Zeit, auf sämtlichen Social-Media-Kanälen beobachten, ob das jetzt LinkedIn ist oder ob das X ist oder Instagram ist. Menschen sind ja wahnsinnig schnell im Moment dabei, immer andere zu bewerten oder Situationen zu analysieren. Und dann wird mit dem, genau was du gerade beschrieben hast, mit dem Finger auf andere gezeigt. Aber das Spannende ist, doof sind immer nur die anderen. Intolerant sind immer nur die anderen. Oder kannst jeder Eigenschaft, es sind immer nur die anderen. Und man selbst ist natürlich, wir beurteilen uns ja selbst immer nach, was würden wir in der idealisierten Realität tun? Und wenn wir anfangen, da mal den Mut zu haben und zu fragen, welchen Anteil habe ich denn an dieser Situation, von der ich gerade geschrieben habe, dass ich extrem unzufrieden bin, ja, dann muss ich in diesen berühmten Spiegel blicken. Und dann stelle ich fest, naja, wahrscheinlich liegt der Anteil bei 100%. Weil es bringt ja einfach nichts, auf andere zu zeigen und zu sagen, wenn denn meine Chefin endlich mal die Entscheidung treffen oder wenn meine Kunden nur nicht so ignorant wären und begreifen würden, wie toll meine Produkte sind oder wenn meine Kinder nur nicht so undankbar wären oder wenn meine Partnerin nur nicht so, kannst du ausführen, wie du willst. Sobald ich anfange, bei mir anzusetzen, was kann ich, was muss ich bei mir verändern, damit vielleicht die Situation sich ein bisschen verändert? Dann habe ich, glaube ich, den größten Schritt gemacht. Und sobald ich bereit bin, diese Verantwortung zu übernehmen, dann habe ich der Tür der Veränderung einen Spalt geöffnet. Aber selbst dann wird es ja erst interessant, weil Verantwortung ist das Fundament. Und das heißt ja nicht, dass es dann einfach wird, aber ohne das geht es einfach nicht. Aber sobald ich diese Verantwortung übernehme, dann kann ich anfangen, mich um diesen zweiten Step zu kümmern, nämlich meine Komfortzone mal zu verlassen und diesen Mantel der Bequemlichkeit abzulegen und mal so diesen ersten Schritt in neues Terrain oder in unbekanntes Terrain zu wagen. Und dann fängt es an, spannend zu werden. Aber ohne diese Verantwortung geht es halt nicht.
In Verantwortung haben wir auch die Antwort, ne?
Exakt.
Wort. Ja. Und dafür muss ich natürlich auch mich mit mir auseinandersetzen und im besten Fall mich selbst ja auch kennenlernen. Also wenn ich mich nicht schon kenne, muss ich mich selbst mal kennenlernen. Und ich glaube, da liegt auch ein großer Schlüssel drin, dass viele Menschen sich selbst gar nicht wirklich kennen, also die gar nicht wirklich wissen, wer bin ich eigentlich ohne meine ganzen Masken und Rollen, die ich im Alltag so habe. Was bleibt von mir übrig als Essenz, wenn ich das mal alles weglasse? Und da finde ich es total wertvoll und wir kennen das aus der positiven Psychologie auch und ich kenne es bei dir aus der Change Coach Ausbildung, sich mal mit seinen Werten zu beschäftigen. Was sind meine Werte? Woran halte ich fest und bin bereit, da vielleicht auch Dinge dafür gehen zu lassen, weil sie mir so wichtig sind, dass ich auf gar keinen Fall bereit bin, darüber zu verhandeln. Also wir hatten so eine lustige Situation in der Change Coach Ausbildung. Da hast du mir einen richtig guten Auftrag weitergeben wollen, also fiktiv natürlich. Ich weiß gar nicht mehr, ob es eine 250.000 oder 500.000 war. Es war jedenfalls richtig viel Geld. Und hast gesagt, Melanie, die einzige Bedingung ist kein Humor. Und es war total spannend, weil wir uns vorher mit Werten sehr intensiv beschäftigt hatten, bei mir selbst trotzdem diese Reaktion zu beobachten. Und lustigerweise, wenn ich es erzähle, habe ich sie immer noch, dass mir sofort der Mund trocken wird und ich sofort eine totale Abneigung empfinde und sage, nee, vergiss es. Also ich glaube, es war auch meine spontane Reaktion, dass ich gesagt habe, vergiss es, kannst du behalten, gib den Auftrag irgendjemand anderem, aber ohne Humor kriegst du mich nicht. Und das ist natürlich ein tolles Beispiel dafür, was ein nicht verhandelbarer Wert ist. Und den kann ich aber ja von mir nur kennen, wenn ich mich selbst mal wirklich gut kennengelernt habe und wenn ich weiß, was mich ausmacht. Und mich gibt's halt wirklich nicht ohne Humor. Also das wissen, glaube ich, auch alle, die uns zuhören inzwischen. Das braucht aber eben auch den Mut, vielleicht auch die Dinge sich mal anzugucken, die, ich sag jetzt mal, nicht unbedingt so charmant sind. Also Humor ist ja durchaus charmant, aber es gibt ja auch andere Werte, die vielleicht nicht sofort sich so gut nach draußen verkaufen lassen.
Ja, aber das, genau darum geht's ja. Es geht ja nicht darum, dass ich Werte für mich definiere, die sich gut verkaufen lassen oder die gesellschaftlich akzeptiert sind oder die irgendwie sexy klingen oder wo ich irgendwie ein tolles Image nach außen darstelle. Das kann ich natürlich für einen gewissen Zeitraum machen. Und gerade viele Unternehmen machen das ja, die schmücken sich ja mit Werten, die gerade dem Zeitgeist entsprechen oder gerade, wo dann irgendwie ein Artikel in der Zeitung entstehen kann und alle sagen, wow, das ist mal ein cooles Unternehmen. Und wenn man das auf die Persönlichkeit wieder zurückbringt, dann mag das so sein, aber ich habe ja Werte, die ich jeden Tag lebe. Und die Frage ist immer, sind diese Werte, die ich lebe, mit denen, die ich gerne hätte und definiere, sind die identisch? Weil wenn es auf Dauer nicht zusammenpasst, dann führe ich eben nicht das Leben, das ich eigentlich leben müsste. Und ich trage diese Masken, von denen du gerade gesprochen hast, und die passen meistens nicht, die sind unbequem. Das heißt, da brauche ich den Mut, diese Werte erstmal zu kennen oder mich auf die Suche zu machen, welche Werte sind denn für mich wirklich wichtig? Welche Werte hätte ich vielleicht gerne? Welche Werte sind für mich so essentiell in meinem Leben, dass sie nicht verhandelbar sind, wo ich wirklich jede Entscheidung dran ausrichten kann? Und dann geht es eben darum, diese Werte für mich gut zu formulieren, zu wissen, was das genau für mich bedeutet und sie im Idealfall jeden einzelnen Tag auch zu leben und in meinen Alltag zu integrieren, weil dann passiert etwas, das wir Kongruenz nennen. Das heißt, das, was uns wichtig ist und unser Handeln sind identisch. Das heißt, wir agieren verbal und nonverbal kongruent. Und das sind dann meistens die Menschen, die man so als charismatisch bezeichnet oder wo man sagt, oh ja, die haben irgendwas. Und wenn das Gegenteil ist, also wenn wir etwas vorspielen, was im Gegensatz zu unseren Werten ist, dann ist irgendwas, ja, ich kann das nicht besonders greifen, aber dann sind es so Menschen, die sind so wie ein Aal, die schwimmen überall durch und die sagen heute dies, machen aber das. Und ich will jetzt gar nicht auf bestimmte Politiker eingehen, da kann man das sehr, sehr gut beobachten zum Beispiel. Aber das sind halt so Menschen, da passt das, was sie tun, was sie sagen, nicht zu dem, was ihnen vielleicht wichtig ist. Und ich glaube, wenn wir Veränderungen bedeutungsvoll, sinnvoll umsetzen wollen und wenn wir ein Leben führen wollen, das diesen Namen auch verdient, dann kommen wir nicht drum rum, in diesen Spiegel zu blicken und uns auch mal mit diesem Thema Werte auseinanderzusetzen, weil unsere Werte sind nun mal ein ganz, ganz wichtiger Teil unserer Persönlichkeit, unserer Identität und sich selbst zu kennen. Den Mut sollten wir schon haben, uns mal mit uns selbst auseinanderzusetzen, glaube ich.
Dennoch ist es ja für viele genau die Herausforderung. Also das kennen wir ja auch aus unserer Arbeit mit Klienten und du kennst das mit Sicherheit auch. Oft ist genau das die Herausforderung, sich zu trauen, jetzt mal in genau diesen Spiegel zu gucken und zu sagen, ach, das bin ich also. Mhm. Weil da gibt es ja immer auch Seiten, also die uns nicht unbedingt gefallen. Und je älter wir werden, also zumindest ist das meine persönliche Erfahrung, je älter ich werde, desto mehr bin ich auch bereit, diese Seiten anzunehmen und zu akzeptieren und sogar wertzuschätzen und zu sagen, ohne diese vielleicht, ich sag mal, dunkle Seite der Macht gäbe es halt eben nicht das Licht, was nach außen strahlen kann. Und auf der anderen Seite erlebe ich aber ganz oft, dass davor Menschen scheinbar echt Angst haben. Erlebst du das auch so?
Ja, natürlich, weil es ist natürlich unheimlich. Das passt jetzt vielleicht auch wieder zu diesem, die Freiheit beginnt im Kopf, weil in der Regel wächst die breite Masse der Gesellschaft ja in diesem berühmten Autopilot-Modus auf. Man schlittert so durch die Jugend durch und dann ergreift man irgendwann einen Beruf oder man studiert irgendwas, macht eine Ausbildung, weil das die Eltern so entschieden haben oder weil das der Freundeskreis so macht oder die Mutter war schon Rechtsanwältin oder die Mutter hatte schon eine Bäckerei und dann macht man das Gleiche auch und dann ist man in diesem Beruf irgendwie drin und macht das 10, 20 Jahre und funktioniert einfach, weil das einfach so ist, wie es ist und hat im Laufe dieses rasanten Funktionierens nie wirklich sich mal die Frage gestellt, ist denn das überhaupt das Leben, was ich wirklich leben möchte? Also möchte ich überhaupt Rechtsanwältin sein oder möchte ich überhaupt hier in einem großen Haus in der Großstadt leben? Sondern, oder habe ich vielleicht ganz, ganz andere Bedürfnisse, Wünsche oder Träume, die ich im Kopf habe? Und du hast gerade gesagt, je älter wir werden, desto schwieriger wird es, klar, weil wir sind es einfach gewohnt, wir sind diesen Weg gegangen, ob nun bewusst oder nicht bewusst ausgesucht, sag mal dahingestellt. Und ich glaube, sich mit 50 oder 60 einzugestehen, dass man bis dahin ein Leben geführt hat, das überhaupt nicht so zu dem eigenen inneren Kern passt, das erfordert natürlich Mut. Aber ich sag mal so, je eher, desto besser. Und deshalb, klar, haben viele Menschen Angst davor, mit sich selbst Kontakt aufzunehmen, weil da können, und das meine ich jetzt sehr, sehr positiv, schon mal Abgründe auf einen warten, in die man dann reinschaut und feststellen, wow, dieses, wer ich eigentlich bin und wer ich vorgebe zu sein, das ist schon eine große Diskrepanz zwischen. Aber für wirkliche Erfüllung und für wirklichen Sinn oder Bedeutung im Leben ist es einfach unabdingbar. Und das ist, glaube ich, ja auch wieder so ein roter Faden des Lebens, sich dieser Angst zu stellen. Denn hinter dieser Angst liegen ja die Durchbrüche und hinter dieser Angst liegen ja die wirklichen Erkenntnisse. Und ich kenne keinen einzigen Menschen, vielleicht könnt ihr mir eine Ausnahme nennen, der sich getraut hat, diesen Weg zu gehen und es bereut hat im Nachhinein.
Ich kenne niemanden.
Ich wollte sagen, wir haben beide jetzt mit Kopf.
Ja.
Geneint. Genau. Ich habe auch eine Frage. Schau mal, wir nehmen an, ich gehe davon aus, ich bin im Kopf frei. So, im Kopf beginnt die Freiheit. Aber mein Umfeld kommt nicht nach. Was passt da nicht? Ist das jetzt die Frage der Zeit, wo sich Umfeld ändert und da sollte ich noch Geduld haben? Oder bedeutet das, dass ich noch gar nicht frei im Kopf bin?
Ja, das ist ja meistens so, wenn wir uns als Individuen anfangen zu verändern, in diesem Sinne, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir wachsen, weil wir uns vielleicht dieser Philosophie des lebenslangen Lernens verschrieben haben. Das heißt ja, wir sind immer auf der Suche nach neuen Wissensgebieten. Wir fangen an, uns neugierig mit anderen Themen auseinanderzusetzen. Wir lesen viel, wir verreisen viel, wir treffen neue Menschen. Klar entwickeln wir uns da weiter. Und wenn denn unser direktes Umfeld, egal ob das jetzt nur rein die Familie ist oder ob das der Freundesbekanntenkreis ist, egal wie stringent du das definieren möchtest, wenn die gleich bleiben, dann ist natürlich die Differenz zwischen wo ich mal war und wo ich heute bin, die wird größer. Weil wenn die sich nicht mitentwickeln, ist doch ganz logisch, dass wir uns irgendwann entfernen. Und dann ist halt für uns die Frage, wie wichtig sind mir diese Menschen? Also ist es vielleicht Zeit, dass ich mir ein neues Umfeld suche, oder vielleicht hat sich ein Teil des Umfelds sowieso von alleine weiterentwickelt, weil wir einfach so viel neue Menschen kennengelernt haben. Oder sage ich, da sind einfach Menschen bei, die sind einfach, wie sie sind, die wollen sich auch nicht entwickeln, die machen halt heute das, was sie schon vor 20 oder 40 Jahren gemacht haben. Die sind mir aber so wichtig, dass ich das akzeptiere, dass das okay für mich ist. Ich glaube, auch da wieder beginnt die Freiheit bei uns im Kopf, dass wir für uns entscheiden, wie wichtig ist mir das und wie gehe ich damit um? Weil jetzt sind wir wieder bei diesem mit dem Finger zeigen, weil ich werde diese Menschen ja nie zwangsbeglücken können und sagen, ja, jetzt ich bin ja jetzt hier der Coole, ich habe mich weiterentwickelt, aber du ja irgendwie nicht. Und das geht ja vielen so, aus meiner Erfahrung, die dann gerade mal so von einem Seminar kommen oder mal so einen Wochenend-Workshop besucht haben, wo sie dann mal angefangen haben, so sich ein bisschen mit sich selbst zu beschäftigen und ein bisschen zu wissen, worauf es wirklich gehen könnte, und dann sofort das Gefühl haben, alle anderen müssten jetzt auch in den Genuss kommen dieser Erkenntnisse, und dann fangen die anderen den rum zu doktern und wollen die verändern, und das funktioniert ja nicht. Also wir können nur bei uns anfangen und unsere Art und Weise verändern, wie wir mit diesen Menschen umgehen. Und wenn wir bereit sind, das zu tun, ich glaube, dann ist das schon okay. Und manche Menschen entfernen sich dann vielleicht von alleine, andere entfernen sich für immer, manche verändern sich für ein gewisses, oder verlassen unseren Umfeld oder unseren Umkreis für eine gewisse Zeit, kommen dann später wieder. Und je mehr wir wissen, was wir wollen, was uns wichtig ist, ich glaube, desto besser können wir auch damit umgehen.
Und das Gleiche gilt auch in dem Berufskontext, oder?
Ja, der Berufskontext, wir können uns natürlich unsere Kollegen nicht so einfach aussuchen, wie wir unseren Bekanntenkreis uns aussuchen können. Also wenn ich feststelle, dass ich mich in einem Bekanntenkreis bewege, wo ich mich überhaupt nicht mehr wohlfühle oder wo ich mit Menschen mich umgebe, die immer nur das Glas halb leer haben, die immer nur die Wolke am Himmel suchen oder das Haar in der Suppe wirklich bewusst suchen, dann kann ich sagen, naja, war eine schöne Zeit, aber vielleicht ist es jetzt an der Zeit, dass ich mich weiter bewege. Das kann ich natürlich machen. Das kann ich in meinem beruflichen Umfeld natürlich nicht ganz so einfach machen, weil je nachdem, was ich für eine Position habe, sind die Menschen einfach da. Aber auch da muss ich natürlich anfangen, an meinem Verhalten zu arbeiten, an meiner Haltung zu arbeiten, an meinen Entscheidungsstrategien zu arbeiten, an meinen Gedankenmustern zu arbeiten. Und da gilt dann dieses berühmte Love it, change it or leave it. Und da ist das Leave it aber, glaube ich, immer nur so die allerletzte Option, die ich mir offen halten sollte. Weil in der Regel, je flexibler wir selbst sind, desto eher verändern sich auch die Menschen um uns herum. Und deshalb sollte man da auch, glaube ich, immer erst eine ganze Menge probieren, bevor man dann irgendwann sagt, also ich habe jetzt alles probiert, aber hier in der Firma geht es einfach nicht mehr. Vielleicht sollte ich mich mal beruflich neu orientieren.
Jetzt hast du gerade ja gesagt, ja, ne, also Leave it sollte wirklich die letzte Strategie sein, wenn ich gar nicht mehr irgendwas noch bewegen kann. Und dass, wenn ich sehr flexibel bin, dass dann ja die Menschen um mich herum sich auch wahrscheinlicher bereit sind zu verändern. Würdest du sagen, dass da vielleicht auch so ein Stück, ich sag jetzt mal, Geheimnis drin liegt, dass wenn ich flexibel auf andere Menschen zugehe, mit ihnen umgehe, dass ich ihnen damit ja dann auch wieder eine Freiheit schenke im Umgang mit mir und der Situation, der ihnen es leichter macht, auch mal was anderes zu probieren?
Es ist vor allem die einzige gangbare Möglichkeit. Natürlich müssen wir uns bewusst sein, dass es einfach auch Idioten gibt, da können wir flexibel sein, wie wir wollen. Die sind einfach so gefangen in ihrem eigenen geistigen Gefängnis, möchte ich das mal sagen, dass die einfach, die wollen nicht. Die haben resigniert, die haben innerlich gekündigt, die wollen negativ sein. Und das ist einfach traurig, weil ich glaube, auch diese Menschen haben ja mal irgendwann diesen Beruf, um jetzt mal in diesem beruflichen Kontext zu bleiben, gewählt, weil sie Spaß dran hatten oder weil sie einen Sinn gesehen haben oder weil sie Lust auf diese Tätigkeiten hatten. Aber es ist halt verloren gegangen. Aber grundsätzlich, je flexibler ich reagiere, desto eher gebe ich natürlich auch anderen Menschen die Möglichkeit zu sehen, es geht ja auch anders. Weil, die meisten sind ja nicht bewusst griesgrämig oder sind ja nicht bewusst totale negative Menschen oder sind ja nicht bewusst aus Entscheidung Zyniker, sondern die sind es ja irgendwann geworden, weil sie vielleicht keine andere Wahl mehr gesehen haben. Und wenn ich dann beginne, und das ist natürlich, auch das klingt theoretisch immer so einfach, du musst einfach nur flexibel sein und schon flutscht das alles, wäre ja schön, wenn es so wäre. Aber es ist der schwere Weg, es ist der steinige Weg, aber es ist, glaube ich, auch der einzig mögliche Weg, dass wir flexibel sind und dann vielleicht mal so diese Tür der Veränderung so ein bisschen öffnen und diesen Menschen zeigen, es geht auch anders. Und dann, wenn wir vielleicht das hinbekommen, dass die mal einen anderen Gedanken sehen oder die Perspektive um 2 Grad wechseln oder mal den Fokus mal von diesem Glas halb leer auf halb voll richten oder zu sagen, Mensch, wie wäre es denn, wenn wir nicht die Wolke am Himmel suchen, sondern einfach die Sonnenbrille aufsetzen und die Sonne genießen, die da ist. Und dann stellen die fest, wow, es gibt ja auch noch was anderes als Nörgeln, als Jammern, als negativ sein, als zynisch sein. Dann kann was passieren. Es gibt nie eine Garantie, aber die Alternative ist, dass alles so bleibt, wie es ist. Und dann sind wir halt genauso frustriert. Deshalb bin ich immer ein großer Fan, erstmal alles zu probieren. Und das beginnt, und es zieht sich wie so ein roter Faden durch, was du mal, Jenna, vorhin gesagt hast. Es beginnt immer, dass wir bereit sind, Verantwortung für uns zu übernehmen. Was super hart ist.
Ja, ich habe gerade so den Gedanken, wie hilfreich wäre es vielleicht, wenn jeder morgens nach dem Aufstehen sich einfach mal die Frage stellt, was wäre die kleinstmögliche Veränderung, für die ich heute den ersten Schritt machen könnte. Also ich weiß nicht, was für eine Dynamik wir jetzt mit dieser Frage auslösen auf der Welt, aber ich glaube, sie wäre keine schlechte.
Es ist eine sehr, sehr gute Frage, aber auch hier sind wir wieder, ich glaube, jeder muss die Frage selbst herausfinden, die er sich als allererstes morgens stellt, weil wenn ich wieder, ich würde es zu 100% unterschreiben und würde sagen, wenn sich jeder diese Frage stellen würde ab morgen, da passieren so spannende Dinge. Aber es ist wieder eine Frage, die von anderen kommt. Und der Trick ist, und jetzt sind wir wieder bei dieser intrinsischen Motivation, weil Veränderung braucht Verantwortung als Fundament. Es braucht eine Entscheidung zu sagen, ich will das wirklich. Und es braucht vor allem den richtigen Antrieb dafür. Und dieser Antrieb ist dann am stärksten, wenn er aus uns kommt. Und wenn wir sagen, das ist die Frage, die jetzt auch zu meiner Lebenssituation passt. Und es können manchmal kleine Fragen sein wie diese. Und bei manchen ist vielleicht der Zeitpunkt gekommen, wo sie sich die wirklich wichtigen, großen Fragen stellen. Und das muss halt jeder herausfinden. Und das ist halt auch dieser Weg. Das ist der Prozess. Und das ist das, wo wir wahrscheinlich auch niemals mit fertig sein werden.
Dann jetzt habe ich auch noch eine sehr wichtige Frage. Wenn dein Buch ein Playlist wäre, was für Track 1 wäre da on top? Was für Musik wäre das denn?
Ja, ganz klar. Natürlich, ich wäre noch niemals in New York. Von Udo Jürgens, versteht sich von selbst.
Okay, das habe ich nicht gewartet.
Ja. Nee, aber das ist, meine ich ganz ernst, weil ja dieses, ich war noch niemals in New York und viele, die mich kennen, wissen ja, dass ich da ein großer Fan von bin, aber es ist ja nicht nur eine coole Melodie, sondern es geht ja in diesem Lied auch wirklich um diese Sehnsucht nach etwas, was man nicht hat. Und dieser Hauptdarsteller in diesem Song, der lebt ja zu Hause in einer unglücklichen Beziehung, in einem ganz spießigen Haus und das Treppenhaus ist grau und der träumt davon auszubrechen. Darum geht's ja, der will gerne nach New York, da war er noch nie, oder will nach San Francisco mit zerrissenen Jeans mal ausbrechen und eben nicht grauer Anzug und Krawatte, sondern einfach mal Jeans mit Löchern und raus an die Golden Gate Bridge und Hawaii vielleicht mal aus der Kokosnuss ein Cocktail einfach mal am Dienstagmorgen um 9 schlürfen, obwohl das völlig gesellschaftlich nonkonform ist und er ist ja kurz davor. Er ist kurz davor, ist schon unterwegs, will nur kurz Zigaretten holen gehen und hat den Pass dabei und die Euro-Schecks. Also das ist so, was wir Alten früher benutzt haben, bevor dann die Kreditkarten kamen oder PayPal kam. Und er denkt, er wäre ja schon cool und dann macht das doch nicht und geht wieder zurück in seinen grauen Alltag und funktioniert einfach wieder. Und dann fragt ihn seine Frau, war was? Und er sagt dann, nee, was soll schon sein? Und ich glaube, das wäre ein optimaler erster Track, weil ich glaube, das Buch versetzt dich in die Lage, beim Zigarettenholen zu sagen, ich mache das jetzt einfach. Ich fahre jetzt nach New York und dann buche ich gleich das nächste Ticket nach San Francisco und dann zerreiße ich mir meine Jeans und von da fliege ich weiter nach Hawaii, weil ich weiß, warum mir das wichtig ist und weil ich auch vor allem weiß, wie ich da hinkomme. Und darum geht es in diesem Buch unterm Strich. Deshalb passt das als Track 1 wunderbar.
Wann bekomme ich das Buch? Also wann kann ich das Buch kaufen?
Es erscheint ist erschienen, weil wir haben ja heute, wenn ich das richtig im Kopf höre, den 8.9. Das heißt, es ist vor 6 Tagen erschienen, nämlich am 2. September in sämtlichen Buchhandlungen auf Amazon und überall, wo es gute Bücher gibt, erhältlich.
Sehr gut, vielen Dank.
Ich kann es tatsächlich uneingeschränkt jedem empfehlen, es zu lesen. Also nicht nur aus persönlicher Befangenheit heraus, sondern weil es tatsächlich für mich zwei Dinge transportiert. Das eine ist zu verstehen, was in uns eigentlich so für Mechanismen arbeiten, die total unbewusst häufig ablaufen. Und selbst ich, die ich behaupten würde, dass ich mich schon sehr intensiv mit Persönlichkeitsentwicklung und Veränderung und positiver Psychologie beschäftige, habe in dem Buch noch einige Aha-Momente gehabt, wo ich so dachte, ach ja, da sollte ich vielleicht auch echt mal wieder drüber nachdenken, weil das ist natürlich auch bei mir im Unterbewussten ein Mechanismus, der immer mal wieder sich einschleicht und dann einfach so auf Autopilot läuft. Das ist das eine. Und das andere ist, es gibt tatsächlich zumindest aus meinem Lesen heraus einem wirklich einen unglaublichen Mut, tatsächlich das zu machen, was der in Ich war noch niemals in New York nicht gemacht hat, nämlich wirklich mal die Sachen zusammenzupacken und zu sagen, ich mache jetzt einfach mal was ganz anderes und guck mal, was dabei herauskommt. Und schlechter als jetzt kann es ja gar nicht mehr werden. Also von daher absolute Empfehlung von meiner Seite.
Und ich hoffe, also hoffe ich, dass sich meine Zombie-Ameisen nicht abgeschreckt haben. Aber diese Metapher mit den Zombies, das ist, bin ich bei der Recherche drüber gestoßen und es ist ein so tolles Bild mit den Zombie-Ameisen. Ich möchte noch einen Satz sagen, weil das vielleicht jetzt, weil wir das schon sehr groß aufgezogen haben und nicht jeder muss ja sein Leben um 180 Grad umkrempeln. Nicht jeder muss aus Wanne-Eickel nach New York auswandern, sondern oftmals geht es ja um die kleinen Dinge im Leben, um so kleine Entscheidungen und um wirklich minimale Justierungen einfach nur, um bisschen mehr Zufriedenheit in den Alltag zu bringen. Und auch das ist völlig okay. Nicht jeder muss internationaler Superstar werden. Und ich kann auch in einem grauen Treppenhaus mit Bonawachs und Spießigkeit happy und zufrieden sein. Es muss kein Widerspruch in sich sein. Das will ich auch nur mal sagen, dass es nicht immer nur um die großen, riesigen Veränderungen geht, sondern oftmals sind es die kleinen, die nicht immer so besonders sexy klingen in Sachen, die aber dann entscheidend sind nachher.
Ich muss ja jetzt nochmal auf die Zombie-Ameisen zurückkommen. Weil ich fand die super. Ich kannte die nämlich bisher auch noch nicht. Und ich kannte auch die dahinterstehende Story nicht, dass die ja eigentlich gar keine, also Zombies von Natur aus sind, sondern durch einen Pilzbefall zu Zombies werden. Und das Schlimme ja ist, dass die diesen Pilz ja in ihre Hood, in ihre Gruppe tragen, in ihren Ameisenbau tragen und damit die anderen ja auch noch irgendwie krank machen. Und das ist für mich ja direkt auch eine passende Metapher, ne, dass gerade so das, was wir vorhin am Anfang thematisiert haben des Gesprächs, dass so auf uns einprasselt aus den sozialen Medien und aus den Nachrichten und was weiß ich woher. Das sehe ich ja manchmal so ein bisschen tatsächlich wie diesen Pilz, wo ich auch ab und zu mal bewusst drüber nachdenken darf, okay, ich sage jetzt mal, streife ich das erstmal alles von mir ab, bevor ich jetzt in meinen Bau nach Hause zum Beispiel gehe und das dann unkontrolliert weiter verbreite und damit vielleicht die anderen auch zu Zombies werden lasse. Also es ist jetzt ein sehr schwieriges Bild, glaube ich, aber ich fand das sehr beeindruckend. Also zum einen das zu lernen über die Zombie-Ameisen und zum anderen dieses Bild für mich auch zu verankern, dass es ja auch was mit uns zu tun hat, dass wir uns bewusst machen dürfen, was sind denn so die Pilze, die auf uns einfach so runterregnen können, ohne dass wir es vielleicht auch bewusst wahrnehmen.
True. Und ich glaube, das entscheidende Stichwort ist immer bewusst. Also raus aus dem Funktionier-Autopilot-Modus und bewusst leben, bewusst reflektieren und auch bewusst mitbekommen, was da jeden einzelnen Tag auf uns einprasselt an Negativbotschaften, an um einen weiteren Begriff aus dem Buch zu benutzen, an Mindviren, die sich irgendwann in uns festsetzen, weil all das, was da ungefiltert reingeht, bestimmt dann über kurz oder lang unsere Entscheidung, unser Verhalten, ohne dass wir es mitbekommen. Und da ist es einfach so wichtig, dass wir immer wieder die Bereitschaft haben, auch bewusst mal Pause zu machen, wie du das gerade gesagt hast, mal abzustreifen, bevor ich das dann einfach ungefiltert an vielleicht mein Umfeld oder meine Kinder oder sonst wen weitergebe, weil ansonsten, werden wir alle zu Zombie-Ameisen, ohne dass wir es wollen, ne?
Das wollen wir nicht, bestimmt nicht. Ich trage die Verantwortung für die Gruppe und ich sage, nee, das brauchen wir nicht.
Sehr gut, einverstanden.
Was ich hätte noch gerne einen super Tipp für alle die, die sagen, ich will mal was anderes konsumieren an Informationsmedium, statt das, was ich jeden Tag so konsumiert habe, weil du gibst ja regelmäßig deinen Change Monday Newsletter raus. Und also ich lese den ja wirklich jedes Mal, wenn er rauskommt, weil es einer der wenigen Newsletter ist, die zum einen so schön kurz und knackig sind, dass sie einem nicht die Zeit rauben, und zum anderen er immer wieder spannende, interessante, alltagsnahe Informationen enthält. Also manchmal sind es ja auch deine Tipps, was du vielleicht für Apps oder für sonstige Tools nutzt im Alltag, um dir das Leben leichter zu machen. Und dann finde ich das total super, weil das ist ja dann schon approved, ne, und macht es mir dann leichter, die Entscheidung zu treffen, ah, probiere ich auch mal aus, oder ach nee, ist echt totaler Quatsch, ich brauche nicht noch, was weiß ich, ein neues Podcast-Mikrofon zum Beispiel. Ich bin mit meinen bisherigen sehr zufrieden. Aber so eine Idee mal zu bekommen und also ich genieße förmlich diese Montags-Newsletter immer sehr, weil sie eben auch mal was out of the box enthalten. Also es ist nicht immer so das, was man erwartet. Manchmal kommt da auch was Unerwartetes. Also von daher kleiner Tipp, statt Social Media mal einmal in der Woche montags den Newsletter lesen.
Ich danke dir für die Empfehlung und freue mich natürlich über jeden und jede Einzelne, die auch zu den mittlerweile sind es, glaube ich, über 5000, die das alle zwei Wochen Montagmorgens lesen. Und ich kriege da immer die coolsten, manchmal auch Rückmeldungen, die ich gar nicht wissen will. Also immer Montagmorgens, wenn ich auf dem Klo sitze, gehört dieser Newsletter einfach dazu. Ja, und too much information. Ja, also, aber freut mich natürlich, wie auch immer Menschen das nutzen dann. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, und das muss nicht nur mein Newsletter sein, sondern ich glaube, es ist einfach auch da wichtig, dass wir uns bewusst sind, womit wir unseren Kopf, unseren Geist befüllen morgens. Und ich habe da die Befürchtung, dass das bei vielen einfach schon mit unfassbar negativen Nachrichten oder Schreckensmeldungen oder sonstigen Dingen, die von außen auf uns einprasseln, losgeht, ob ich nun welche Nachrichten lese oder sonst was. Und das setzt natürlich so den Ton für den Tag. Ja, und ich glaube, es ist auch da gut für sich selbst zu entscheiden, wer bestimmt den Anfang meines Tages? Also will ich das, was hier als allererstes in der ersten Stunde des Tages oder in den ersten 90 Minuten des Tages, was hier reingeht, also ich habe jetzt gerade auf meinen Kopf gezeigt, wir können es ja nicht sehen, dass das von anderen beeinflusst wird, weil ich einfach so Doom-Scrolling auf TikTok mache oder mir irgendwelche Nachrichtenberichte durchlese oder bestimme ich wirklich selbst, was da passieren soll, indem ich sage, ich lese jetzt ein Buch oder ich schreibe was in mein Journal rein oder ich, was auch immer das ist, es kann ja bei jedem anders sein, aber ich glaube, bewusst darauf zu achten, wie wir in Tage reinstarten, ist schon sehr, sehr wichtig, weil auch da ansonsten bestimmen andere für uns, mit welcher Stimmung wir in den Tag starten. Und je bewusster wir das machen, nehmen wir wieder selbst das Heft des Handelns in die Hand. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und wie das aussieht, muss wieder jeder für sich selbst entscheiden nachher.
Ja, die Leute können natürlich auch unseren Podcast hören. Hast recht.
Zum Beispiel. Ja, euren Podcast würde ich eher zum Einschlafen empfehlen.
Oha.
Also, nee. Und zwar nicht im Sinne von, weil der so langweilig ist, ganz im Gegenteil. Aber es geht ja auch darum, was sind so die letzten Ideen, bevor ich dann in die Traumwelt übertrete, weil auch da verarbeitet ja unser Unterbewusstsein so die letzten Informationen. Ich glaube, viele eurer Ideen sind es wert, länger verarbeitet zu werden und direkt hier drin im Unterbewusstsein ihren Platz zu bekommen. Von daher, ich glaube, Podcasts sind wunderbar, kurz vorm Schlafen zu gehen.
Okay,
und viel besser, als wenn man irgendwelche Horrorfilme auf RTL 2 guckt oder sowas oder einen schönen Kriegsfilm nochmal kurz bevor, weil auch das muss ja verarbeitet werden über Nacht. Und da ist es vielleicht dann doch besser, schöne Dinge hier in den Kopf reinzulassen, weil auch im Kopf gilt ja, was reinkommt, kommt auch wieder raus.
Lieber Ilja, was kommt bei dir als Nächste? Was reizt dich für die Zukunft? Welche Projekte, welche Themen? Ich weiß, bestimmt hast du jede Menge, aber wenn du so 2, 3 Einblicke uns schenken würdest. Was war das?
Ich schenke euch mal einen ganz großen Einblick. Und da hängen dann wieder viele kleinere Einblicke hinter. Ich bin ja Und jetzt schließt sich so schön der Kreis zur Disco, zu den 70er Jahren, weil ich bin ja in diesem Jahr 50 geworden. Und das ist ja so eine Zäsur im Leben, auch wenn ich mich gefühlt, also immer noch wahrscheinlich eher wie 28 oder vielleicht eher wie 18 fühle manchmal. Aber auf dem Ausweis steht nun mal die große 5 und die große 0. Und es ist ja so eine Art Zäsur im Leben. Meine Midlife-Crisis habe ich, glaube ich, schon lange hinter mir. Das war nicht so schlimm, aber trotzdem ist es natürlich ein Zeitpunkt im Leben, wo zumindest ich mal reflektiere, was soll denn jetzt so kommen? Weil mit höchst großer Wahrscheinlichkeit, man weiß ja nie, was passiert noch so, aber die größere Hälfte liegt schon hinter mir, als was noch vor mir liegt. Und da frage ich mich natürlich, was soll so passieren, und bin natürlich auch dann wieder mit diesem berühmten Spiegel unterwegs, habe mich gefragt, was soll denn so beruflich passieren, und bin dann so zu der Erkenntnis gekommen, es gibt jetzt zwei Wege, die ich gehen könnte. Also ich könnte das einfach alles so weiterlaufen lassen können, wie es jetzt ist. Und dann hätte ich ein unfassbar schönes Leben, sowohl emotional als auch finanziell, als auch vom Freiheitsgrad. Wäre ich total happy mit. Oder aber Möglichkeit zwei, ich lege nochmal eine Schippe drauf und fange an, so ein bisschen zu wachsen und ein bisschen größer zu werden. Und diese Entscheidung habe ich zu 90% schon getroffen. Das heißt, werden viele spannende Dinge passieren in den nächsten 10 bis 15 Jahren, und gerade in den nächsten 6 Monaten werden da so die ersten Weichen wahrscheinlich gestellt. Also ich habe unfassbar viele Ideen im Kopf, was ich noch vorhabe, weil das ist auch wieder, passt glaube ich zu diesem lebenslangen Lernen. Also ich bin jetzt seit 16 Jahren selbstständig, habe alles erlebt, was man erleben kann, habe, glaube ich, auch schon viele Erfolgserlebnisse feiern können, aber so vom Gefühl her fange ich trotzdem gerade immer erst an und habe noch so viel vor und kann mir noch so viel vorstellen. Und ich glaube auch diese Neugier, hoffe ich, dass ich mir die auch weiterhin bewahren kann, weil das, glaube ich, eine wichtige Voraussetzung ist, um auch weiterhin spannende Dinge umsetzen zu können.
Vielen lieben Dank.
Ja, ich danke euch.
Zum Abschluss noch eine Idee, noch eine Frage, die mir gerade so gekommen ist. Was würde denn eigentlich passieren, wenn Udo Jürgens und Nelson Mandela zusammen ein Change-Seminar geben würden? Was wäre so der Satz des Tages, der da unter Umständen im Raum stünde?
Der Satz des Tages. Also ich glaube, zum einen würde es ein großes Brei geben. Also Brei ist ja die südafrikanische Tradition, was wir wahrscheinlich so als Grillen bezeichnen würden. Also die Südafrikaner grillen ja, also breien ja, wo sie nur können. Also, und ich weiß, dass Udo Jürgens ein guter Frühstückskoch war. Also ich habe ja viele Biografien von ihm gelesen. Also sind beide wahrscheinlich auch dem guten Essen sehr zugeneigt. Aber ich glaube, der Satz des Tages wäre wahrscheinlich, passt jetzt mehr zu Udo Jürgens als zu Nelson Mandela, aber ein Titel von Udo Jürgens Biografie heißt der Unterm Smoking Gänsehaut, und ich glaube, diese Gänsehaut, sich selbst zu bewahren und dafür zu sorgen, dass man jeden Tag mindestens einmal Gänsehaut hat, weil etwas so Spannendes passiert, das könnte ich mir schon vorstellen. Also nehmen wir mal, ich sag mal zwei Sätze, also unterm Gänsehautmomente zu kreieren und gleichzeitig, um Nelson Mandela noch ins Spiel zu bringen, sich immer daran zu erinnern, dass das größte Gefängnis, in dem wir uns befinden können, in unserem Kopf ist und in aller Regel von uns selbst kreiert wird. Mhm. Und diese Ketten zu sprengen, ist, glaube ich, auch eine Lebensaufgabe.
Also ich trage jetzt keinen Smoking gerade. Aber Gänsehaut hat das tatsächlich bei mir verursacht. Und ich hätte richtig Bock auf so einen Change-Seminar. Ist halt blöd, dass wir die beiden nicht einladen können. Aber dich könnten wir ja nochmal einladen. Bei irgendeiner anderen Gelegenheit. Weil wir haben ganz viele Fragen heute gar nicht gestellt.
Jederzeit gerne. Ich hätte ja auch noch 1000 Fragen an euch. Also von daher gerne nochmal ein Comeback oder was auch immer wir sagen.
Das machen wir.
Ja. Also vielen Dank, lieber Ilja, für deinen Besuch in unserem Podcast. Es war auch uns ein inneres Kirschenpflücken, wie du so schön am Anfang gesagt hast. Und ja, Marjana, was machen wir jetzt?
Wir machen wie gewöhnt unsere Klappe zu.
Das war's schon wieder für diese Folge vom MMPP-Podcast.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere uns und lass gerne eine Bewertung da.
Oder teile deine Gedanken und Anregungen mit uns auf LinkedIn.
Ganz genau.
Bis zur nächsten Folge.
Bleib neugierig.
Tschüss.